Und damit herzlich willkommen zur 51. Folge an der Lane. Letzte Folge waren wir noch relativ negativ und haben darüber gesprochen, ob Antonio Conte noch der richtige Trainer für die Spurs ist. Eine knappe Woche später ist meine Stimmung zumindest deutlich, deutlich besser. Max, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich war ja letzte Woche nicht da. Ich habe mir leider es nicht geschafft, die Folge anzuhören. Meine Stimmung ist auch gut, auf jeden Fall besser als letzte Woche, wie es letzte Woche gewesen ist. Ich habe weder Leicester noch Milan geschaut, beziehungsweise ich habe Leicester zu spät eingeschaltet. Da stand es dann schon 2-1. Da habe ich gesagt, komm, ich lasse es sein. Habe ausgemacht und was anderes getan. Ich werde mich aber davor hüten, jetzt wieder irgendwie den großen Trend, die große Umkehr auszurufen, wie ich das zum Beispiel nach Man City viele andere auch. Weil wenn mich eins die Saison gelehrt hat, ist dann, dass irgendwie alles anders läuft, als man es glaubt. Und ich werde jetzt einfach zurücklehnen und weiterläuft und nicht sagen, dass ab jetzt alles wieder besser wird, weil ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel im nächsten Spiel, über das wir heute auch reden wollen, wieder ordentlich.
Ich habe gar keinen Bock aufs nächste Spiel. Aber dazu kommen wir später. Wir sind nämlich heute nicht zu zweit, sondern wir haben noch einen Gast bei uns, und zwar Nikolai. Hi.
Jo, schönen guten Abend auch von mir. Freut mich erstmal sehr, dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns.
Du hast uns auf Instagram geschrieben und gefragt, ob du mal dabei sein darf. Und ja, erzähl uns einfach mal ein bisschen was von dir und ja, wie bist du zu den Spurs gekommen?
Ich habe tatsächlich Tottenham über diese Amazon-Doku entdeckt. Ich glaube, All or Nothing heißt die. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Gab es auch schon ein paar Folgen von City jetzt und Arsenal auch aktuell. Fand ich sehr interessant. Ich hatte davor die von City auch geguckt, aber die war mir ehrlich gesagt viel zu langweilig. Also Spurs haben mich direkt gecatcht. Lag wahrscheinlich an Mourinho, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam gewesen. Seitdem jedes Spiel geguckt.
Nice.
Mega. Ich fand die Doku damals auch mehr als unterhaltsam. Ich habe sogar mal vorgeschlagen, dass wir einen Twitch-Stream anwerfen und die einfach mal zusammen gucken. Keine Ahnung, wer da Bock drauf hätte, aber ich fände es super, super lustig. Können wir mal im Hinterkopf behalten und schreibt uns, falls ihr da Bock drauf habt. Und ja, aber es ist eine sehr interessante Zeitperiode, um Spurs-Fan zu werden. Du hast ja gar nicht die guten Jahre insofern mitgenommen von Pochettino.
Nee, also das war tatsächlich ein bisschen ungünstig. Ich habe im Champions-League-Finale war ich noch gar kein Spurs-Fan. Ich habe das nur am Rande geguckt, da war ich tatsächlich noch für Liverpool und habe mich wie verrückt gefreut, als Sissoko da diesen Elfmeter verursacht hat, weil ich es Liverpool so gegönnt habe.
Das habe ich jetzt mal überhört.
Bin ich auch nicht
das waren ja wahrscheinlich die allgemeinen Sympathien unter den Deutschen. Ich denke mal, die waren wahrscheinlich
für Liverpool. Ja, da waren ja gefühlt alle Liverpool-Fans.
Richtig.
Die waren vor allem auch alle Ajax-Fans vorher. Ich weiß noch, wirklich absurde Beleidigungen man auf Twitter damals bekommen hat, als man pro Tottenham damals gepostet hat.
Ich habe bis heute nicht ganz verstanden, aber das klar war Ajax irgendwie mehr der Underdog als Tottenham das war, aber Tottenham war ja auch anders. Also klar, englischer Underdog ist immer noch was anderes als aus anderen Ligen vielleicht, keine Ahnung.
Die Spurs fliegen sogar für einen Underdog zu tief. Die sind Underdog im Underdog.
Zwischen Underdog und das. Ja, aber mit der Doku finde ich ja interessant, dass dich das so zum Verein gebracht hat. Also du meintest, Mourinho war so ein Teil dessen. Haben dich irgendwelche Spieler auch noch, haben die es dir angetan? Oder kannst du nochmal konkretisieren, wie das
ist? Ja, es war tatsächlich also das erste Format, was ich so in dem Bereich gesehen habe. Ich fand halt einfach die Interviews total spannend. Kennt ihr wahrscheinlich auch diese Gehaltsverhandlung oder halt generell dieses Gespräch zwischen Ellie und Mourinho. Und zwischendurch waren ja auch immer mal Spielerinterviews mit Kane, wie er auch über José Mourinho geredet hat. Dass er auch, fand ich auch sehr interessant, damals gesagt hat, dass er auch ein Trainer ist, wo er sich vorstellen könnte, dass das mal ein bisschen größer wird, ein bisschen erfolgversprechender, dass er quasi den Erfolg garantiert.
Ja.
Fand ich sehr interessant. Aber
haben wir uns ja alle gewünscht, Richtig. Dabei lief ja eigentlich die erste Saison unter Mourinho war auf jeden Fall schlechter als die zweite Saison, weil die zweite Saison natürlich auch unschön geendet hat. Aber immerhin gab es in der zweiten Saison kurzen Höhepunkt in der Hinrunde.
Ich glaube tatsächlich, als ich die Doku angefangen habe, das war nach der ersten Saison und ich habe dann Anfang zweite Saison angefangen, die Spiele zu gucken.
Gut lief.
Also perfekter Zeitpunkt.
Super.
Wo wir bis Liverpool Erster waren, bis Dezember.
Gegen Southampton hat doch da in der Hinrunde hat doch, glaube ich, Kane gegen Southampton irgendwie ein Tor gemacht und 4 vorgelegt.
Das kann das sein. Das, ja, dann muss da mal anfangen.
Das war jetzt leider auch nicht mehr, genau.
Ich glaube, das Spiel ist 5-1 oder so ausgegangen und auf jeden Fall 4 Vorlagen von Kane, wenn ich das richtig nenne. Also, ja, wie gesagt, sehr wilde Zeit, um Spurs-Fan zu werden, aber jeder sucht sich das selbst aus. Vorletzte Folge haben wir ja auch darüber gesprochen, wie wir zu Spurs. Ich meine, so in den letzten gut 10 Jahren ist Harry Kane wahrscheinlich häufig der Grund schlechthin, oder? Also vielleicht kommen noch welche über Sonny zum Verein, den sie vielleicht auch noch aus der Bundesliga kennen oder so und deswegen noch einen anderen Blick haben. Aber die meisten werden dann wahrscheinlich über Harry Kane dazukommen oder vielleicht eben durch einen José Mourinho irgendwie auf den Verein gestoßen.
Ich denke, bei mir war es jetzt keine konkrete Personalie. Es ist einfach so dieses, der ganze Vibe, auch wenn es ein bisschen banal klingt, das Trainingsgelände hat mich total fasziniert von Tottenham. Weil alles so mega modern ausgestattet. Bei City jetzt wahrscheinlich nicht minder, aber der Stil hat mir da mega gut gefallen. Auf
jeden Fall. Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal eine Schippe, die haben nochmal eine Schippe draufgelegt. So, auch was so die Jugendakademie und so weiter angeht, auch was die an Rehabilitationseinrichtungen da haben und so, das ist ja auch ganz, ganz spannend. Mit unterirdischen Schlafkabinen für die Jugendspieler, damit die möglichst perfekte Dunkelheit zum Schlafen haben und so weiter und so fort. Das ist echt interessant.
Daniel Levy hat diese Minute, die schicke ich ihm zu, übersetze ich, das ist Musik in seinen Ohren. Ja, keine Ahnung, das ist interessant. Ich würd gerne mal so eine große, große Umfrage bei den Spurs-Fans, wie sie zum Verein gekommen sind, weil ich glaube, da kommst du auf ganz, ganz viele unterschiedliche Antworten. Also Leute, die lange dabei sind, dann sind natürlich viele über Jürgen Klinsmann noch dazugekommen. Ich glaube, das
die
ist
ganz
so.
Frühen.
Die ganz frühen. Die super alten.
Die alten unter uns, genau.
Dann, ich bin ja über Gareth Bale dazugekommen. Ich glaube, da wird auch eine ganze Schippe sein. Aber ja, und dann wahrscheinlich viele durch die Potsche. Ich glaube, das sind so die drei großen. Du kannst natürlich dazwischen auch noch irgendwie zu uns Spurs kommen, aber es ist prinzipiell unwahrscheinlicher, weil wer hat sich denn Anfang der 2000er freiwillig Spurs-Spiele gegeben? Ich war nicht dabei, aber die müssen ja grauenhaft gewesen sein. Ja, cool. Genau, wir sprechen heute natürlich dann zusammen über das vergangene Spiel gegen West Ham, das sehr, sehr gut war. Also es war für mich eine der besten Leistungen in der kompletten Saison. Ich würde fast sagen, die beste Performance, in der wir nicht super defensiv agiert haben, um das vielleicht mal so einzukriegen. Was hältst du von dieser These?
Danke, Ron.
Ja, gehe ich teilweise mit. Also ich fand, in den letzten Spielen hatten wir mehr so entweder Licht oder Schatten. Also entweder war Tottenham total dominant oder wir wurden total hergespielt. Ich fand, diesmal es war ein sehr stabiler, überzeugender Auftritt. Also wie eine Top-Mannschaft gegen Mannschaft wie West Ham spielen sollte. Hätte auch natürlich mit der Chance dann der ersten Minute früh anders laufen können. Aber ich fand, haben wir sehr gut gemacht. Also ich war mit allen Spielerleistungen zufrieden. Long Lehmann ein bisschen ausgeklammert, der hat mir nicht so gut gefallen. Aber sonst total überzeugend.
Longley, ganz witzig, kam heute die Meldung, dass die Spurs vielleicht sogar daran interessiert sein sollen, ihn langfristig zu halten.
Oh, bitte nicht. Ich glaube, von Sport oder Sport News, ich weiß nicht, vertrauenswürdig. Ja, Longley ist irgendwie ein komischer Charakter, ne? Wir haben irgendwie kaum, habe ich das Gefühl, über ihn so richtig gesprochen. Oder überhaupt, finde ich, habe ich das Gefühl, dass der so fies so ausgeklammert wird. Also ich finde weder, dass er häufig so richtig, also bis auf ein paar Ausnahmen, sich so komplett blamiert. Ich finde, er ist sehr unauffällig, oder auch häufig, jetzt so über die ganze Saison gesprochen. Also er fällt mir einfach nicht so ins Auge.
Ja, ich finde, bei dem City-Spiel vor allem ist er mir das erste Mal so negativ aufgefallen. Ich glaube, der wurde dann in der 70., 75. eingewechselt. Nee, beim Rückspiel. Nee, beim Hinspiel, beim 2-4.
Beim Hinspiel,
ja. Irgendwie, als er eingewechselt wurde, hat er, glaube ich, auch einen sehr entscheidenden Fehler gemacht, der dann zum Tor geführt hat. Ja, davor gehe ich mit, immer so ein bisschen unauffällig, ja, aber seitdem irgendwie, ich sehe nicht mehr gut, egal welchen Spielen sehe ich, sehe noch die Fehler.
Ja.
Ich finde ja, war ein smarter Transfer, also wir haben uns ja alle Bastoni oder Guardiol oder was auch, wen auch immer gewünscht, aber die waren halt irgendwie nicht, aus unterschiedlichen Gründen nicht verfügbar. Daher finde ich, im Nachhinein war Longley eigentlich eine ganz smarte Laie. Einfach den Kader auf der Position auffüllen, aber man konnte da jetzt nicht wahnsinnig viel mehr erwarten. Ich finde, er spielt die Saison relativ solide. Die Tatsache, dass wir nicht viel über ihn reden, ist in dem Fall was Positives. Er macht einfach seinen Job im Großteil relativ solide. das reicht mir für diese Saison. Ja, ich habe aber auch schon mal gesagt, ich will nicht, dass er langfristig bei den Spurs bleibt. Nicht, weil ich ihn furchtbar finde, sondern weil wir eh schon ein Problem damit haben, unseren Kader zusammenzustellen mit den 25 Mann und 8 Homegrown-Playern. Und ich sehe kein Szenario, in dem wir ihn halten und dann zusätzlich nochmal einen Top-Left-Center-Back holen. Das sehe ich nicht. Daher gehe ich davon aus, dass man die Leihe einfach auslaufen lässt, ihn nicht verpflichtet und dann ja mit Ben Davis und plus Spieler X in die neue Saison geht. Aber
tja, wer ist der Spieler X? Naja, gut.
Da reden wir in einem Monat.
Die Liste oder wird kürzer.
Mal gucken. Ja, ja.
Die Liste wird, glaube ich, kürzer langsam.
Guardiola ist raus, Bastoni ist höchstwahrscheinlich raus.
Warum
ist
eigentlich Guardiola raus?
Weil er 110 Millionen kostet. Hast du 110 Millionen? Ja, dann Scalvini, von dem du ja immer schwärmst. Den Capi hat seinen Vertrag verlängert. Allerdings wirkt das eher wie eine Verlängerung mit einfach mehr Gehalt. Mal gucken, was da im Sommer so passiert. Aber das ist ein Thema, das machen wir in ein, zwei, drei Monaten nochmal auf. Lass uns da jetzt nicht so viel drüber reden. Ich hab die These aufgestellt, dass die beste Saisonleistung war, zumindest so. Abgesehen von den Spielen gegen Man City.
Ja, ich sage dazu auch nochmal was. Und zwar sage ich, dass es in der ersten Halbzeit schon ziemlich lahm war. Ne? Ja. Also ich glaube, für jeden, der weder West Ham noch Spurs-Fan ist, war das, glaube ich, schon wirklich schwer zu ertragen.
Die haben wir nach 10 Minuten raus. Die haben einfach abgeschaltet.
Ich habe diese Chance, von der du eben gerade sprachst, Nikolai, gar nicht so richtig mitbekommen. Das war ein Schuss von Bowen, oder?
Was
war
das? Ja, ich glaube,
erst ich bin zu spät gekommen.
50 Sekunden oder so.
Ich wäre mir in der Kneipe geschaut. Liebe Grüße an Flo an der Stelle. Und ich bin zu spät gekommen und darum habe ich dann eigentlich nur ein Spiel gesehen, das ja, ich habe jetzt die Ballbesitzstatistiken leider gar nicht offen, aber das ja komplett im Grunde vollständig dominiert worden ist von unserer Seite und ja, also West Ham überhaupt gar keine Chance hatte, glaube ich, außer der da in der ersten Minute. Wobei man aber halt auch sagen muss, so richtige Chancen haben wir uns eben auch rausgeschnitten. Das, die beste Aktion war dann am Ende von Richarlison, der, finde ich, über den können wir auch gleich nochmal reden, eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Aber halt auch doch recht unauffällig die Frage, inwiefern seine Schuld, wo er da aus spitzen Winkel versucht hat, irgendwie aufs Tor zu schießen und daraus dann ja diese Ecke entstanden ist, wo Romero dann zum Schluss der ersten Halbzeit übers Tor geköpft hat. Das waren ja eigentlich so die besten halben Chancen in der ganzen ersten Halbzeit. Also es war schon, ja, recht lahm. Ja,
ich fand, es war relativ viel Bewegung drin. Das, ich finde, unser Spiel ist häufig sehr, sehr statisch. Und in der ersten Hälfte, wir haben uns zwar keine Großchancen erspielt, das ist richtig, aber ich hatte immer das Gefühl, okay, es könnte gleich was entstehen. Es hat zwar nichts passiert, aber Richarlison hat sich gut bewegt, Kulusevski war auch ein bisschen unglücklich, aber waren zumindest ein paar ordentliche Szenen dabei. Und ich hatte so das Gefühl, okay, wir arbeiten irgendwie daran, dass es gleich irgendwie 1-0 steht. Und allein das hat mir schon gut gefallen, weil das war gegen Milan beispielsweise überhaupt nicht zu sehen. Du hast ja das Spiel nicht gesehen, Max, oder? Es war eine Katastrophe. Also wirklich, offensiv war das eine Frechheit. Von Milan kam nichts. Also wirklich gar nichts. Und trotzdem haben wir uns keine ordentliche Chance herausgespielt. Und ja, daher fand ich die Performance auch in der ersten Halbzeit relativ ansprechend. In der zweiten Hälfte wurde es aber nochmal deutlich, deutlich besser.
Ja. Wolltest du noch was zur ersten Hälfte sagen, Nikolai, weil du eben auch eingesetzt hattest?
Nee, ich würde mitgehen. Es war ereignisarm auf jeden Fall, aber ich fand trotzdem sehr kontrolliert. Also außer die eine Chance, auch eine sehr gute Defensivleistung, aber nach vorne kam wenig bis gar nichts.
Nee, ich wollte auch nicht, also ich würde das jetzt nicht die erste Hälfte so abschreiben, weil, wie gesagt, wir haben uns ja häufig genug auch in ersten Hälften schwer getan und darum fand ich, es war ein, wie kann man sagen, ja, kontrolliertes, vielleicht auch pragmatisches Auftreten. Klar, ja, offensiv vielleicht ausbaufähig, aber trotzdem würde ich mich jetzt über die erste Hälfte in keiner Weise beschweren, gerade weil wir dann ja auch wissen, dass in der zweiten Hälfte es noch deutlich besser lief.
Eine Szene aus der ersten Hälfte, die vielleicht nochmal wichtig wäre, ich weiß nicht, ob ihr das noch genau auf dem Schirm habt, wäre dieser Handelfmeter.
Das wollte ich gerade sagen. Ich habe überhaupt nichts mehr darüber gesehen. Das war doch Hand, oder?
Bin
ich
blöd? Das ist so klar Hand.
Auf jeden Fall. Ich habe es mir dann nochmal angeguckt. Also es war auch keine, also die Hand war relativ weit unten, war auch keine Fallbewegung oder irgendwas.
Eben, keine Stützhand.
Ja.
Ich meine, ja, es war keine Absicht, aber er verhindert damit den Pass auf Harry Kane, der sehr ordentlich steht.
Ja, genau. Also, es ist doch eine eindeutige Verhinderung des Passes. Sorry,
ja. Ja,
genau,
das ist so klar, Elfmeter. Das ist völlig egal, ob es da in dem Fall dann Absicht ist oder nicht. In dem Moment, in dem er die Chance verhindert und der Arm ist ja weit draußen oder halt ist jetzt nicht so, als wäre er halt angelehnt gewesen und wurde irgendwie angeschossen, sondern er ist ja halb auf dem Boden und die Hand ist abgespreizt vom Körper. Das muss Elfmeter geben. Und
ja, also sehe ich genauso. Wie gesagt, ich saß da im Keller in der Bar und ich habe auch getwittert, ersten 15 Minuten 3 Fehlentscheidungen, so in etwa. Das kam dann aber, ging dann nicht raus, weil wir da unten im Keller eben saßen und keinen Empfang hatten. Und darum habe ich auch gar nicht mitbekommen, wie so diese Nicht-Elfmeter-Entscheidung bei Twitter diskutiert worden ist. Aber ich fand auch, das war ein klarer Elfmeter. Ich weiß auch nicht, was Herr Hebel, an dieser Stelle viele Grüße, da dann geredet hat und die Entscheidung so irgendwie so richtig gefunden hat. Fand ich sehr seltsam. Gerade weil er später
ja am Ende Perisic das Hauptargument war die Distanz. Aber sonst kann ich es mir auch nicht anders erklären.
Ja, aber ich weiß auch nicht, eindeutige Platz, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Herr Hebel hat das dann alles so sehr, so ja, gut, und das. Vielleicht. Wieder wollte er dann Perisic am liebsten ins Gefängnis stecken. Also ich weiß nicht, warum er sich dann einmal so entrüstet und einmal das alles so gut findet.
Vielleicht wollte er einfach nicht gegen den einzigen deutschen Spieler auf dem Platz wettern.
Ja, Thilo Kehrer muss man auch, also ich meine, wir sind ja kein, wir müssen nicht über West Ham reden, aber was der da so fabriziert bei West Ham in dieser Saison, naja.
Ist ausbaufähig.
Kann man sagen.
Aber bei West Ham ist wirklich jeder scheiße. Ich gebe uns davon aus, dass David Moyes nach dem nächsten Spieltag entlassen wird. Weiß ich nicht, aber ich glaube gegen den Absteiger gegen Southampton oder so.
Wie habt ihr denn, vielleicht können wir nochmal einen Schritt zurücktreten, das finde ich nochmal ganz interessant. Was habt ihr erwartet bei dem Spiel? Also klar ist ein Sieg eigentlich Muss, wenn man sich anschaut, wo West Ham steht und gespielt haben die Saison. Aber wart ihr zuversichtlich, dass das was wird, oder?
Ehrlich gesagt nicht. Also mir haben die Argumente auf jeden Fall gefehlt, um irgendwie aus irgendwas Hoffnung zu ziehen. Ich fand, das Milan-Spiel war langweilig, aber sah jetzt nicht so schlecht aus. Aber mir hat ehrlich gesagt wirklich die Fantasie gefehlt, wie gegen West Ham da eine überzeugende Leistung, wo die herkommen soll.
Ja.
Also mit gar keiner Erwartung.
Ich habe vor dem Spiel gehofft, dass wir ein bisschen taktisch was verändern. Ich habe sehr viel Propaganda für ein 3-5-2 gemacht. Zwar mit dem Hintergedanken, okay, wenn wir 3 Mittelfeldspieler aufstellen, haben wir keinen mehr auf der Bank. Aber ich fand die Idee immer noch sehr schön, mit sowohl Skip Saar als auch Heubert aufzulaufen und dann mit Perisic und Porro nach vorne zu schieben und dann Richarlison und Kane vorne drin zu haben. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich habe gehofft, dass das passiert. Ich habe mir in dem Fall so ein bisschen eingeredet, dass wir damit eine gute Performance abliefern können. Dann kam die Startaufstellung und ich habe ehrlich gesagt erstmal nur 5 Minuten durchgelacht, weil...
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass wir ja rein auf dem Papier ist eine auch unerwartete Ausstellung.
Ja, also ich mit Skip für anstelle von Saar habe ich insofern gerechnet, weil es sich so ein bisschen die Tage vorher durchgeklungen ist.
Und man muss ja auch sagen, dass West Ham ein sehr physisch starkes Mittelfeld hat. Und man dann natürlich, ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, dass Saar, nur weil er so groß gewachsen, schlank aussieht, tatsächlich dann physisch nicht mithalten kann, aber der ist halt erst 20. Vielleicht
war das. Ja, auf jeden Fall, das war die eine Personalie, mit der ich so ein bisschen gerechnet habe. Womit ich aber absolut nicht gerechnet habe, war Ben Davies als Left Wing Back. Der hat das unter Pochettino auch hin und wieder mal gespielt, aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Auf der anderen Seite, Perisic ist 33, spielt gefühlt seit 4 Monaten durch. Irgendwann muss er halt mal eine Pause bekommen. Und ich meine, wer soll denn da spielen? Wir haben ja quasi alle verkauft. Doherty, Vertrag aufgelöst, Sessegnon gefühlt 8 Monate verletzt. Brian Hill, den man da vielleicht auch noch hätte aufstellen können, auch verliehen. Es bleibt ja quasi nur noch Ben Davies übrig. Es ist ja nicht so, als hätten wir Unmengen an Optionen. Daher im Nachhinein ergibt es schon halbwegs Sinn, dass er da mal gespielt hat. Allerdings hätte ich jetzt auf dem Papier, wenn du Ben Davies links aufstellst, auch mehr mit Pedro Porro rechts gerechnet. Dass man das Ganze vielleicht ein bisschen asymmetrisch aufbaut oder so. Also nicht, dass dass Antonio Conte sowas normalerweise macht, aber wäre vielleicht eine Option gewesen. War nicht der Fall. Ben Davies und Emerson Royal waren die Flügelzange und das kann ich jetzt auch schon mal sagen, es war die beste Flügelzange, die wir in dieser Saison auf den Wingback-Positionen hatten.
Ja, ich will vielleicht noch einmal kurz sagen zu West Ham, weil ich ja die Frage gestellt hatte, ich war auch so ein bisschen besorgt, West Ham ist ja auch so ein Verein, wo wir häufiger mal Probleme haben, haben wir ja auch ein blödes Unentschieden am Anfang der Saison uns eingefahren, wenn ihr euch erinnert, wenn man da ein bisschen intelligenter gespielt hätte, hätte man da einen Sieg mitnehmen können. Und auf rein auf dem Papier ist West Ham ja eigentlich eine super Mannschaft. Also wenn du den Kader anschaust, ich meine, Scamacca ist jetzt gerade zum Beispiel verletzt und so, aber dass die da unten noch spielen, ist halt wirklich also nicht zu erklären. Darum hatte ich schon ein bisschen Sorge, oh Gott, ob die gerade gegen uns vielleicht wieder ihre Form finden, die sie eigentlich haben müssen. Aber man kann ja schon mal sagen, dass dem nicht so war. Also ich habe es auch bei Twitter gelesen und vielleicht das nochmal schnell meine zweite Frage, die ich hatte. West Ham war schon auch so mit das schlechteste Team, das bei uns im Stadion, die da, ne? Ich kann mich an keine Performance von einem anderen Team erinnern, die so desolat, gerade nach vorne hin. Also das war ja erschreckend.
Die Frage ist bei sowas immer, wie viel Einfluss hatten die Spurs dadurch, dass sie ein halbwegs gutes Spiel gemacht haben und wie schlecht war West Ham wirklich. Aber von West Ham kam wirklich fast gar nicht.
Ja. Ich glaube, es war auch wirklich die Schwäche West Hams. Also ich glaube, die Spurs haben ein gutes Spiel gemacht, ja. Aber ich glaube, es war wirklich auch ein erschreckendes. Denkst du es auch, Nikolai, oder?
Ja, also ich habe es auch gar nicht erwartet, dass es am Ende dann so eindeutig, jetzt nicht vom Ergebnis, aber vom Unterschied der beiden Mannschaften ist. Mhm. Weil West Ham immer, ich gucke jetzt privat keine West Ham-Spiele, außer wenn die gegen Tottenham spielen. Aber war eigentlich immer eine sehr stabile Mannschaft.
Ja.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, oder ich konnte mir bis jetzt nicht vorstellen, dass man David Moyes entlässt. Aber wenn es gerade gegen Southampton geht, die sind ja, glaube ich, letzter immer noch, dann reagieren sie vielleicht wirklich. Also wäre sehr überraschend für mich, aber kann ich mir tatsächlich eine Tabelle vorstellen.
Als Alternative steht ja wohl Rafael Benitez auf der Matte. Okay. Ich könnte, also vielleicht um das mit West Ham abzuschließen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie absteigen. Wie gesagt, Kader eigentlich, wobei man eigentlich auch sagen muss, Leeds Kader, die ja auch noch da unten mit rumdümpeln, eigentlich auch, finde ich schon, wird schon interessant sein. Also wenn West Ham wirklich diese Saison absteigt, das wäre echt die Überraschung der letzten paar Jahre. Ne? Ich hatte es gerade im Click-and-Rush-Podcast gehört, außer Leicester zweimal war West Ham, glaube ich, der einzige Top-6-Verein, der einzige Verein, der es geschafft hat, eine Saison unter der irgendwie in den Top-6 zu landen. Also in eines der traditionellen Top-6-Teams rauszuwerfen. Leicester wird zweimal und West Ham einmal. Also was für ein Niedergang. Ne?
Ja, und die waren ja auch letzte Saison noch gut. Aber kurzer Einwurf nur, weil ich das gesagt habe, die spielen gegen Forest, nicht gegen Southampton nächste Woche.
Oder ach so, sind am Wochenende. Ja, Forest jetzt gerade blöderweise unentschieden gegen City gespielt. Ich weiß auch nicht, was die da veranstaltet haben. Wer weiß.
Das fand ich auch frech.
Ja.
Damit war ich nicht einverstanden und ich habe einen wütenden Brief an den Forest-Vorstand geschickt, dass sie es in Zukunft bitte lassen sollen.
Ich will nochmal fragen, ob meine Prediction, dass Haaland floppt, dadurch gerettet werden kann, wenn sie nicht Meister werden. Egal, ob der seine 80 Tore schießt, das ist mir total egal. Wenn die nicht Meister werden, ist das...
Naja, dann floppt Man City. Er als Individuum hat er gut performt.
Ja, aber wer weiß. Vielleicht hat er zwar vielleicht seine Tore gemacht, aber unterm Strich dann halt ein Minus.
Willst du etwa damit sagen, dass Man City mit Haaland schlechter ist als ohne?
Ich weiß nicht, ob das nicht so einfach gedacht ist. Das hat man ja auch in den letzten Monaten häufig genug gelesen. Keine Ahnung.
Zu dem Punkt kurz. Ich glaube, dass Man City ihre Spielweise einfach deutlich umstellen muss, damit das mit einem klaren Stoßstürmer, wie es Haaland normalerweise ist.
Aber das haben sie halt ja. Also sie haben ja umgestellt.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das von jetzt auf gleich zu 100%ig funktioniert. Es funktioniert ja ganz offensichtlich nicht. Ich glaube, da muss mehr passieren noch. Ich bleibe auch dabei, das haben wir vor der Saison auch gesagt, dass Haaland nicht der perfekte Stürmer ist für das Manchester City, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Da wäre der perfekte Stürmer tatsächlich Harry Kane oder einer der perfekten Spieler. Keine Ahnung. Ich hoffe, die mogeln sich irgendwie doch noch zur Meisterschaft durch. Aber es war ein furchtbares Wochenende. Es war ein furchtbares Fußballwochenende. Also es hat angefangen damit, dass Arsenal so lange hinten lag und dann hinten raus irgendwie dieses Spiel noch dreht und dann spielt City unentschieden. Ich war schon so wütend und die Spurs hatten noch gar nicht gespielt. Also das hätte ein ganz, ganz, ganz wildes Wochenende werden können.
Ja.
Aber jetzt sind wir abgedriftet. Wo waren wir?
Zweite Halbzeit?
Zweite Halbzeit.
Die war gut. Was ist denn da in der zweiten Halbzeit? Was meinst du, wie? Was hat sich verändert? Weil ich fand schon, also zweite Hälfte sah gut aus.
Ja, ich weiß auch nicht, woran es lag. Also vielleicht hat Stellini in der Kabine eine sehr wirksame Ansprache gemacht, wie es wahrscheinlich Conte auch oft tut. Also wir sind ja oft in der zweiten Halbzeit besser. Vielleicht, ja. Ich hoffe, es liegt an der Ansprache. Dann, wenn das beide können, ist auf jeden Fall gut für uns. Aber ich kann es mir auch nicht anders erklären, aber man hat auf jeden Fall gesehen, sie waren viel wacher, viel schneller in den Zweikämpfen, haben viel konsequenter nach vorne gespielt. Aber es ist, würde ich sagen, auch wenn die erste Halbzeit nicht schlecht war, ich frage mich immer noch, woran es liegt mit unseren zweiten Halbzeiten. Ja. Also völlig merkwürdig für mich. Ich glaube, in der Liga ist das in Ordnung, in der Champions geht es, glaube ich, nicht so lange gut gegen bessere Teams.
Ja, ist interessant, das stimmt. Also es begann ja damit, dass in der 56 Minute, 56 Minute habe ich gerade gesehen, genau dieser Treffer von, naja, ich habe ja gesagt, von der einstigen Persona non grata, also dem Sündenbock schlechthin, Emerson Royal gemacht worden ist. Und da ist ja auch von vielen Leuten schon darauf hingewiesen worden. Ich habe es auch gleich nach dem Tor gesagt, das ist ein Kontetor. Weil das eigene Wingback dem anderen Wingback das Tor auflegt, das ist ja nun wirklich, also Konnte, wie er im Buche steht. Was,
Das
und
war
auch ein Tor, das man, ja, und das,
das
obwohl
letzte
Konnte gar
Mal
nicht an der
Orati und
Seitenlinie
Sessegnon, oder?
steht. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das nämlich diese Tore, die man so mit Konnte in Verbindung bringt, sind, die man halt kaum gesehen hat, irgendwie seitdem Konnte auch Trainer ist. Oder mal häufiger gesehen hat, aber gerade so in der letzten Zeit eigentlich gar nicht mehr. Also, wann hat das letzte Mal irgendwie überhaupt ein Wingback mal ein Tor vorbereitet? Perisic durch seine Ecken, aber ein großer Teil irgendwie des Systems, der irgendwie nicht so richtig zum Tragen kommt. Keine Ahnung warum.
Ja,
Ja, das war ja,
finde ich
das
auch
war ja unser
schade, ehrlich
Eindruck.
gesagt. Aber wir hatten, glaube ich, einfach keine Kontinuität auf der Position. Vielleicht lag es daran, aber wenn mir jemand vor ein paar Wochen und Monaten gesagt hätte, dass unsere erfolgreiche Flügelzange Emerson und Ben Davis sind, kannst du auch wirklich keinem erzählen.
Ja, was mit
Wir
Emerson
reden
los?
alle von Perisic und Porro, aber die wahre Flügelzange ist Ben Davis und Emerson Royal.
Lösen wir immer da.
Ich liebe ja Ben Davis, ich nehme ihn immer in Schutz. Er wird immer aufgezählt, wenn man vom Deadwood im Verein spricht. Immer. Und er ist es einfach nicht. Das ist ein fantastischer Kaderspieler. Dabei bleibe ich. Er
Ja,
ist nicht
Kader
viel
spielt auf
mehr,
jeden Fall.
aber ein wirklich guter Kaderspieler. Und ja, aber lass uns mal wirklich jetzt mal ausführlicher über Emerson Royal sprechen, denn da hat sich das jetzt auch einfach mal verdient. Was ein Turnaround in den letzten Wochen. Er war ja in allen Spielen, in denen er gespielt hat, das heißt gegen West Ham, gegen Milan und vor allem auch gegen City, war er immer einer, wenn nicht sogar der beste Spieler auf dem. Und das musst du, und wir reden von einem Spieler, wo wir wirklich seit, wie lange machen wir den Podcast? Fast ein Jahr. Fast ein Jahr immer wieder sagen, okay, den muss man auswechseln. Also irgendwann muss man da upgraden. Und ja, wir können jetzt, wenn er diese Form hält, das muss man natürlich noch dazu sagen, aber wenn er diese Form halten sollte, dann von mir, von dir, Max, und bestimmt auch von David, der wahrscheinlich noch der größte Amazon-Kritiker war, wirklich eine große Entschuldigung, denn was er in den letzten Wochen abliefert, das ist nicht nur genug, um im Spurs-Kader zu stehen, sondern Stand jetzt muss sich Pedro Porro wirklich ins Zeug legen, um überhaupt in die Startelf kommen zu können. Denn was Emerson Royal wirklich mit Top-Top-Leistung in den letzten Wochen, Chapeau von meiner Seite, er ist gerade auf der ja, Moussa Sissoko Redemption Arc. Selten habe ich so einen Turnaround bei den Spurs gesehen.
Ja, also ich finde, das spricht davon enormer mentaler Stärke, dass man sich ja nochmal vor Augen halten muss, dass der beim Spiel Aston Villa, war das das, vom Platz geboot worden ist.
Weiß ich nicht mehr, bei wem
War das
das war.
Villa? Ich glaube, es war
Kann
Villa.
sein.
Irgendeins von diesen Scheißspielen, dass der vom Platz geboot und eigentlich alle denken, okay, wenn der im Januar jetzt nicht vielleicht sogar schon geht, wie soll's, wie, also das wird nichts mehr, es ist vorbei. Und dass der dann halt keine 2,5 Wochen später auswärts ging, zu Hause gegen City, jetzt gegen West Ham, fantastisch spielt. Ich weiß nicht, wie er gegen Milan,
Da war er auch gut.
auch
Da war
gut.
er auch
Dann,
wirklich
und
nicht
das
das
einzige
Problem.
Spiel, wo er nicht gespielt hat, gegen Leicester, verlieren wir 4:1, ausgerechnet gegen Leicester nicht, kriegt das immer noch in den Kopf. Das ist schon erstaunlich. Also und das will ich sagen, das spricht ja schon von ordentlicher mentaler Stärke, so nochmal
Ja.
aufzudrehen und auch nicht einfach das Handtuch zu werfen und zu sagen, ja kommt, ey, wenn ihr mich hier nicht haben wollt, fair enough, dann bin ich halt im Sommer weg, so, und sich trotzdem nochmal so reinzuhängen und alles für den Verein. Das hat man ja auch immer im Januar gehört, dass Emerson eigentlich sehr glücklich im Verein ist, dass er gerne bleiben würde und so weiter und so fort. Und da sind mir noch die Reaktionen auf Twitter sehr gut vor Augen, auch von mir, der gesagt hat, ja, scheißegal, ob du gerne im Verein bleiben willst, das reicht halt nicht. Wir müssen nicht loswerden. Und irgendwas ist seitdem passiert.
Ja, ich glaube, das, was passiert ist, war tatsächlich die Porro-Verpflichtung, weil das erste Spiel, in dem Porro im Kader war, ich glaube, im Rückspiel gegen City, müsste er schon dabei gewesen sein. Da hat Emerson ja seine erste Masterclass gebracht. Also Respekt an ihn, das scheint ihn auf jeden Fall nochmal richtig motiviert zu haben. Sonst kann ich es mir nicht anders erklären, weil ich fand, er hatte Spiele, die in Ordnung waren,
Ja,
aber
auf jeden Fall.
jetzt keine Spiele, wo du gesehen hast, wo das plötzlich herkommt. Also in Ansätzen habe ich ihn noch nicht so gut spielen sehen, seit er für uns spielt.
Nee, er hatte ja auch schon mal Phasen. Letzte Saison hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, in der vorletzten Folge gegen Liverpool, wo er schon gut war. Aber ich habe hier nochmal ein paar Stats aufgerufen. Er hat als Flügelverteidiger alleine eine Passgenauigkeit von 93%. Er hat zwei Schlüsselpässe gespielt. Er hat sogar eine Flanke an Mann gebracht, was schon mal auch nicht schlecht ist. Zwei von zwei seiner langen Bälle haben Abnehmer gefunden. Er ist viel in Zweikämpfe gegangen. Er hat kaum selten den Ball verloren. Hat fünfmal den Ball geklärt, und so weiter und so fort. Also das sind jetzt nur ein paar Stats, die ich rausgesucht hatte. Hat natürlich das Tor geschossen. Das ist, also viel mehr kann man von einem Flügelverteidiger nicht erwarten. Das ist, wenn er, wie gesagt, das war jetzt auch nur ein Spiel und so weiter. Und er hatte das ja schon gesagt, mal abwarten, wie das auch weitergeht. Aber ja, aktuell finde ich, spricht nicht so viel dafür, in den großen Spielen Pedro Porro starten zu.
Ja, gehe ich mit.
Spricht
Erstaunlich.
meiner Meinung nach stand jetzt überhaupt nichts
Gar nichts
dafür.
dafür. Wäre ja schon
Also
fast unfair eigentlich.
es wäre unfair. Ich
Ja.
finde, in der jetzigen Form kannst du Emerson nicht rausnehmen. Also vielleicht kannst du Porro mal einwechseln, wenn man irgendwie noch ein Tor braucht oder so. Wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn es gegen Milan lange 0-0 steht und du sagst, okay, du willst jetzt irgendwie nochmal Druck aufbauen, dann kannst du Porro einwechseln, klar.
Genau.
Aber gegen Chelsea, da muss Emerson Royal starten. Alles andere wäre einfach rein leistungsbezogene Frechheit. Denn er steigert sich jetzt auch offensiv nochmal. Und stell dir mal vor, der lernt noch zu flanken. Was wäre denn dann los? Dann hätte man jetzt plötzlich einen guten Wingback.
Ja, was mir so aufgefallen ist beim Spiel, ist, dass vielleicht auch eine kleine Modifikation seiner Aufgaben stattgefunden hat. Mein Eindruck ist, dass er auch teilweise mehr nach innen zieht, als das in vorigen Spielen noch der Fall gewesen ist. Nicht so sehr dazu verdammt ist, zu flanken, was er offensichtlich nicht kann. Ich hatte mir neulich mal seine Flankenpräzision angeschaut. Das ist eine, also 13% oder sowas. Also eine komplette Katastrophe.
Porro
Ein
liegt übrigens
kleiner
bei
Disclaimer dazu:
25% ungefähr.
Flankenpräzision. Ich hatte dazu auch uns bei Twitter zu schreiben. Flankenpräzision ist natürlich auch so ein bisschen so eine Nonsensstatistik, weil es ja nicht immer darum geht, tatsächlich auch jemanden im Strafraum zu finden, der dann irgendwie die Flanke ins Tor köpft, sondern manchmal geht es ja auch einfach nur darum, den Ball in gefährliche Situationen im Strafraum zu bringen. Also das ist dann auch
Ja.
gar nicht manchmal so wichtig, dass die Flanke präzise kommt, aber trotzdem 13% Flanken. Und das kann ja offensichtlich. Und vielleicht, das war so mein Eindruck, und ich hatte es auch ein, zwei Mal bei Twitter gelesen, ist das so ein bisschen was ihm jetzt nicht mehr so auffällt und dass er ein bisschen mehr nach innen da Pässe schon. Ich glaube, das ist the way to go.
Könnte gut sein.
Ja,
Also
vielleicht.
bin mal gespannt, wie es in den nächsten Wochen läuft, aber von mir kommt jetzt hier erstmal kein Amazon-Slender mehr. Ich bin wirklich positiv überrascht. Also man hat ja uns vor, ich weiß nicht, war das im Sommer? Irgendwann kam ja raus, dass er sich einen Scouting-Bericht von Hakimi geholt hat und einen eigenen, ich glaube,
Über 1 Million
Fitnesstrainer.
ausgegeben.
Ja, also da haben wir uns ja noch ein bisschen drüber lustig gemacht, weil es dann keine Besserung gab. Aber vielleicht hat es ja auch ein bisschen gebraucht. Vielleicht ist er jetzt mittlerweile an dem
Ja.
Punkt, an dem er diese Investitionen, in welcher Form auch immer er die dann am Ende getätigt hat, so ein bisschen Früchte tragen. Sowas
Man
braucht ja
muss
auch manchmal eine Zeit.
Das halt auch nochmal sagen, dass man muss das halt auch nochmal sagen, dass der Gute halt auch erst 22 ist, ne?
Das sind 2 Monate älter als Chad Spence.
Der ist irgendwie, also auf jeden Fall nicht wesentlich älter als Jed Spence. Und also, wenn man bei Jed Spence immer noch irgendwie das Alter zugutekommen lässt, auch und seine Unerfahrenheit, dann muss man das eigentlich bei Amazon.
Ja,
Ja.
ich dachte halt immer, es scheitert bei Amazon einfach daran, dass er die Anlagen nicht hat. Also du kannst ja viele Sachen erarbeiten, aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass er nicht die Spielintelligenz im letzten Drittel hat, um wirklich ein guter Wingback zu sein. Und ich glaube auch, dass du da solche Sachen erarbeiten kannst, aber solche tiefgehenden Probleme quasi im eigenen Spiel, die sind halt viel schwieriger aufzuarbeiten, als zu sagen, hey, du musst an deiner Kopfballtechnik arbeiten. Sowas ist halt im Vergleich deutlich einfacher.
Richtig, ja.
Und ich meine, wie gesagt, es ist nicht unmöglich und er scheint sich deutlich zu bessern. Und ja, wenn er das Niveau halten kann bis Ende der Saison, dann bin ich sehr, sehr gespannt, wer dann in der kommenden Saison, wissen wir natürlich auch nicht unter welchem Trainer, aber wer dann ja der Startelfspieler in der rechten Verteidigung wird. Das könnte vielleicht sogar spannender werden, als wir gedacht haben. Gut, was
Ja.
für Themen haben wir da noch? Genau, ich habe noch
Wenn wir
eine
noch.
These,
Ach so, ja.
weil wir es kurz auch schon angeschnitten hatten. Sollte Ben Davis auch gegen Chelsea als Left Wingback starten?
Also,
Nikola, was sagst du dazu?
ich würde sagen, definitiv. Weil es gibt für mich, ähnlich wie du bei Emerson schon gesagt hattest, keinen Grund, ihn rauszunehmen. Also er war jetzt nicht so überragend wie Emerson, aber ich finde, er hat es sehr stabil gemacht. Und generell, Perisic hatte jetzt keine Rechtfertigung oder hat jetzt keine Rechtfertigung geliefert in den letzten Spielen, dass er jetzt da irgendwie starten sollte. Und meiner Meinung nach, also es trägt nicht Contes Handschrift, dass jetzt plötzlich Ben Davis auf der Seite spielt, weil Perisic ist irgendwie sein totaler Liebling, den hat er von Inter hergeholt. Also ich weiß nicht, wie viel Einfluss der Linien die Aufstellung hatte, aber die Maßnahme kam mir schon sehr merkwürdig vor, weil das also in den wo es wichtig wurde in den Spielen, in den Momenten, hat er immer auf Perisic gesetzt. Und dass jetzt Davis gespielt hat, fand ich verwunderlich, hat natürlich funktioniert und wäre, glaube ich, nur von Vorteil, wenn er das auch gegen Chelsea tut. Weil wenn der jetzt auch noch anfängt, Wingback spielen zu lernen, dann wird er natürlich nochmal eine viel wertvollere Option für den Kader. Und das wird auch Argumente liefern, über den Sommer hinaus zu bleiben. Weil ja auch mal überlegt wurde, wenn dann ein neuer Innenverteidiger kommt, was dann mit ihm passiert. Aber wenn er beide Positionen beherrscht und Conte bleibt, dann liefert er, glaube ich, sehr gute Argumente dafür, wie Felix gesagt hat, weiterhin ein sehr guter Kaderspieler zu sein.
Der gehört mittlerweile zum Inventar. Wenn es eine Führung am Hotspur Way gibt, dann sagt der Nelly, da sind die Trainingsplätze, da ist hier ein medizinischer Raum und da ist Ben Davis. Auch in 5 Jahren noch. Der bleibt einfach für immer.
Ich glaube auch, der ist jetzt 9 Jahre im Verein. Ich glaube nicht, dass der.
Glaube ich auch nicht. Ich
Würde, mich
glaube,
würde es überraschen. Ich glaube,
es
der beendet
würde
seine
mich
Karriere
wirklich
hier.
nicht überraschen, wenn er die Karriere da
Ja.
beendet.
Habe gerade ein Bild von ihm gesehen. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch irgendeine Premiere, wenn man da diese Zeit da ist. Jubiläum, so aus
Jubiläum?
den. Ich glaube, es dürfte jetzt irgendwie im
Ja,
Verein sein.
der ist 2014 gekommen. Das war einer der ersten Spurs-Transfers. Übrigens wie Eric Dier auch.
Spurs-Transfer?
Pochettino-Transfers,
Pochettino-Transfer.
meine ich.
Ja. Und der
Der
Potsch
kam
hat er ja auch
erst vor
linker
9 Jahren
Flügel.
das
Hat er,
erste Mal.
und der Potsch hat er doch auch linken Flügel.
Ja, also
Wenn ich mich
Linksverteidiger
recht
hat er
erinnere.
viel gespielt. Und in
Genau.
den paar Spielen, in denen
Mit
wir
Dreierkette.
haben, also er hat das definitiv schon auch gespielt.
Ja.
Allerdings hat Jan Vertonghen auch mal Left Wingback gespielt und der Potsch hat gut funktioniert.
Auch nicht schlecht,
Hat
ja.
Dortmund damals alleine ausgeschaltet. Ja, wie gesagt,
Also.
ich bin großer Ben Davis-Fan. Es würde mich sehr überraschen, wenn er im Sommer geht, denn er scheint unfassbar beliebt in der Mannschaft zu sein. Ich habe noch nie jemanden ein schlechtes Wort über Ben Davis sprechen hören. Das war
Ja.
kein grammatikalisch richtiger Satz, aber who cares? Ja, ich bin einfach, ich glaube, dass er wirklich in vielen Aspekten unterschätzt wird. Und ja, mal schauen, ob er in der jetzt gegen Chelsea auch wieder von Beginn an spielt, beziehungsweise auf welcher Position. Glaubst du, dass er als Wingback startet, Max?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege halt, ob es vielleicht taktische Gründe gäbe, gegen Chelsea auflaufen zu lassen. Ich muss aber auch gestehen, ich habe bei Chelsea ehrlich den Überblick verloren, wer da jetzt überhaupt in welcher Formation überhaupt als Starter aufläuft. So, keine Ahnung.
Reece
Ich
James wird
würde,
spielen.
Reece James wird spielen, auch wenn jetzt nee, dann bitte, finde ich, das spricht auch nochmal mehr dafür, David auflaufen. Und man muss ja schon auch fairerweise sagen, Perisic ist dann auf den Platz gekommen und viel mehr als irgendwie, wen hat er da alles umgeholzt? Hat er auch nicht gemacht. Also hat jetzt in den letzten 10 Minuten, die er spielen durfte, jetzt auch nicht so gezeigt, hey, also keine Gründe, gut, 10 Minuten ist knapp, aber keine Gründe gibt, dass man jetzt irgendwie dachte, wow, der liefert jetzt nochmal das Ganze noch. Klar, ist schlecht. Ich würde auch bei Davis.
Ich habe gerade Reece James gesagt, er hat nicht mal gespielt gegen.
Ist der schon wieder verletzt oder was?
Ist er schon wieder verletzt? Ist er immer noch verletzt? Ich
Chilwell
habe
ist
keine
auf jeden Fall.
Chelsea-Spiele geguckt in
Chilwell ist
letzter
wieder
Zeit.
verletzt. Der ist, glaube ich, jetzt einfach bis an sein Lebensende verletzt.
Er hat
Ich glaube,
gespielt
Reece
gegen
James ist eigentlich fit.
Southampton.
Ja, nämlich auch gedacht.
Der war doch nicht bei der Nationalmannschaft bei der WM dabei,
Der war
weil er
verletzt.
verletzt war. Aber ich dachte,
War halb
er
verletzt,
wäre
ja.
danach wieder fit gewesen.
Ja, war er auch. Also,
Ja.
soweit ich das mitbekommen
Ach, who knows? Keine Ahnung. Chelsea ist mir egal. Ich weiß nicht. Wir haben ja beide halbwegs viele Arsenal-Spiele diese Saison gesehen. Also
Ich habe halt jedes Arsenal-Spiel gesehen diese Saison. Es ist schlimm genug.
du guckst mehr Arsenal als Tottenham-Spiel.
Das stimmt.
aber ich weiß nicht, seit Potter da ist, habe ich sehr wenig Chelsea geguckt. Ich habe Ding gesehen, das Spiel gegen den BVB. Das
Habe ich
war
nicht gehört.
Da waren sie besser tatsächlich im Großen und Ganzen. Vielleicht ein bisschen, nicht deutlich, aber ein bisschen besser als der BVB. Habe ich mich aber sehr gefreut. Es war so schön, dass ausgerechnet Enzo gegen Adeyemi so im so alt im
Ja.
Laufduell aussieht. Also es ist unfair, Adeyemi ist einer der schnellsten Spieler Europas, aber
Ja.
sah trotzdem
Eine
witzig aus.
katastrophale Absicherung.
Ja.
Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben.
Können
Und Lars
gerne
hat
auch so
auch.
gegen uns
Grüße an Lars,
absichern.
da muss ich übernehme jetzt Lars Aufgabe, Enzo zu verteidigen. Ich weiß nicht, ob mir das hier hört, wahrscheinlich nicht. Wenn schon, dann soll er sich mal melden. Was soll Enzo auch machen, ne? Also er ist halt einfach in einer ganz ungen Situation, viel besser machen, als das kann er sein.
Nee, das macht nichts falsch.
Weder Kepa noch ihn trifft da irgendeine Schuld.
Tatsächlich finde ich, Kepa könnte im Kasten bleiben. Aber ja, also zumindest fragen, trifft noch mehr Kepa mehr Schuld als Enzo, weil was will Enzo machen? Der kann nur die Notbremse ziehen, das ist die einzige Alternative. Sonst, er steht da halt alleine gegen einen der schnellsten Spieler Europas. So Punkt,
Spieler der Bundesliga.
Ich glaube, der hat einen Rekord aufgestellt, ja. Aber
ich hätte eine Frage, die so ein bisschen in die Richtung geht. Was meint ihr denn mit Son? Weil über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Der durfte ja nicht von Beginn an spielen. Ist dann reingekommen in die Zeit gerade.
Nein.
Soll ich sonst auch gleich sagen? Er ist reingekommen in der 68. Minute. Und es hat dann nur einige Minuten gedauert, nämlich in der 72., 4 Minuten später, bis er dann klassischer Kombination Kane auf Son getroffen hat. Endlich. Ist das jetzt die Direktive? Son auf der Bank lassen und dann gegen müde Beine, gegen müde Verteidiger einwechseln gegen Richarlison, der da vorher schon 60 Minuten oder wie lange auch immer Chaos gespielt. Würdet ihr Son gegen Chelsea von Beginn an spielen? Lieber wieder auf die Bank setzen?
Also ich würde ihn erstmal noch draußen lassen. Ich auch. Weil, ja. Also ich finde, er hat es natürlich, hat jetzt getroffen, hat sehr gut gemacht. Aber es wäre meiner Meinung nach das falsche Signal, ihn für ein Spiel rauszunehmen und wenn er direkt ein gutes Spiel wieder hat, ihn wieder einzusetzen. Mhm. Weil ich glaube, es ist auch ganz gut für ihn. Also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist er natürlich auch jemand, der im Training immer alles gibt, generell einfach ein Musterprofi ist. Aber ich glaube, es ist für jeden Spieler gut, wenn da eine realistische Konkurrenzsituation herrscht. Also Richarlison hat das gut gemacht und ich würde jetzt auch keine Bauchschmerzen dabei haben, wenn er gegen Chelsea spielt. Und für Son ist es vielleicht auch mal ganz gut zu sehen, dass er sich ein bisschen mehr anstrengen muss, um wieder eine Startelf-Garantie zu
bekommen. Unterschreibe ich genauso. Also Richarlison gegen Chelsea und dann vielleicht Sonny gegen Sheffield im FA Cup. Das könnte ich mir vorstellen.
Wir haben ja auch den Danjuma, ne? Wo ist der eigentlich abgeblieben, der gute? Der arme Kerl.
Mal gucken, wie viele Minuten der in der Rückrunde noch bekommt. Ja, aber Richarlison hat es gut gemacht. Der hat sich deutlich mehr bewegt, die Defensive deutlich mehr gefordert, als Sonny das in den letzten Wochen getan hat. Und ich könnte mir halt wirklich sehr gut vorstellen, dass man, wenn man Richarlison gegen Chelsea bringt, der wurde für Derbys geboren. Der wurde genau für solche Spiele, ist der Fußballprofi geworden. Der wird die Chelsea-Fans und die Mannschaft so abfacken. Und den dann halt irgendwie 60 Minuten da drauf zu stellen und dann Son zu bringen, der dann gegen müde Beine nochmal richtig Terror machen kann, das könnte schon gut funktionieren. Und Son hat jetzt abgesehen von diesem Tor in den letzten Wochen nicht gezeigt, dass er unbedingt gegen Chelsea starten sollte. Ja. Daher fände ich es auch nur fair, wenn Richarlison jetzt weiter die Chance bekommt von Anfang an. Und dann guck mal von Spiel zu Spiel, wie gesagt, dann vielleicht 3 Tage später gegen Sheffield von Beginn an. Mal gucken.
Wisst ihr, wann wir das letzte Mal gegen Chelsea gewonnen?
In der Saison 17-18.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich war wahrscheinlich noch nicht Spurs-Fan.
Ja, ist halt die Frage, reden wir von Liga oder League Cup oder FA Cup?
Ja, dann war es, wir haben sie mal im Elfmeterschießen geschlagen, da
richtig.
Erik Lamela
20-4 ausgegangen. Wenn wir in der Liga gucken, was hast du eben gesagt?
17-18.
Ja. 17-18, ja. Am 24.11.2018 haben wir 3-1.
Ja, aber Doppelpack Dele Alli, ist das Spiel?
Ich sag's dir, gerade aufgehört.
Übrigens, ich erzähle es kurz, dass das Spiel, was wir im Elfmeterschießen gewonnen haben, das war das, wo Eric Dyer dann mitten im Spiel aufs Klo musste.
Ah, das,
wenn
ja.
die Kabine gerannt ist, werden sich da Leute noch dran erinnern. Auch ein ikonischer Moment.
Dele Alli hat gleich in 8 Minuten getroffen, dann hat Kane in der 16. Minute getroffen, dann hat Son in der 54. getroffen und dann hat Giroud noch in der 85. das eine Tor.
Das ist 3-1.
Beibesitz damals 39% zu 61%. Also Chelsea hätte viel vom Ball, aber wir haben sie offensichtlich überhaupt nicht ordentlich ausgekommen.
Wait a second, was war denn? Das gab doch auch diesen einen Sololauf von Son. Weißt du das? Wo er über die rechte Seite dann nach innen zieht und dann ein Tor schießt. Hat er dann nicht gewonnen? Ich weiß, Chelsea hat ja da gelbe Trikots an. Hilft dir das?
Das war so ein... Nee, es gab auch nochmal 2019 im EFL, im League Cup, auch nochmal ein 1-Sieg. War das da?
Wahrscheinlich. Hat Son das Tor dann gemacht?
Nee, Kane.
Keine Ahnung. Ist auch jetzt nicht so wichtig, so. Aber... Erinnerst du dich an was?
Nee, muss man nochmal nacharbeiten, nachgucken.
Ist aber völlig egal. Wir verlieren regelmäßig gegen Chelsea. Wir sehen sehr, sehr häufig sehr, sehr schlecht aus. Aber jetzt mal Retalk. Wenn wir gegen dieses Chelsea nicht gewinnen, dann gewinnen wir nie gegen die.
Kann man sagen.
Glaubt es kommt sie? Uns, glaube ich, auch sehr zugute, dass Chelsea den Trainer noch nicht entlassen hat. Also ich weiß beim besten Willen auch nicht, wieso Potter da immer noch Trainer ist. Aber
er 20 Millionen gekostet hat.
Wahrscheinlich, aber wenn Chelsea im Sommer, im Winter, weiß ich nicht, wie viel ausgibt, wird die Abfindung für Potter, denke ich mal, nicht das größte Problem sein. Aber so profitieren die nicht vom Trainereffekt. Also gehe ich mit dir mit, wenn man gegen das Chelsea nicht gewinnt. Schwierig, aber wäre auch sehr Spurs-like, wenn wir das wieder verlieren würden.
Ja, Potter ist irgendwie auch eine komische Personalie. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das noch was wird mit ihm da. Sie wollen ja so ein bisschen wohl, das hört man, das nachholen oder das imitieren, was Arsenal mit Arteta geschafft hat. Zeit geben und Spieler geben. Das ist ein Projekt und das dauert und so weiter und so fort. Zu irgendwas. Die haben zwei Siege in 14 Spielen, oder?
Ja, auch die Kaderplanung. Also nur da hunderte Millionen reinzustecken. Und dann, also ich meine, die haben 700 Millionen oder so ausgegeben. Also ich weiß nicht, waren es wirklich so
600.
Viel? 600.
Vielleicht Pfund, 600, 700 Millionen sowas.
Also es sind auf jeden Fall unfassbar viel. Und du guckst diese Mannschaft an und die ist immer noch scheiße. Also jetzt übertrieben gesagt, ja, aber die ist nicht so gut, wie sie sein sollte, wenn man so viel Geld investiert. Und ich meine, wir haben beide vor einem Jahr noch gesagt, dass Graham Potter ein fantastischer Trainer ist. Vielleicht ist das auch einfach das falsche Projekt für ihn. Das könnte auch sein. Ich will jetzt auch nicht behaupten, dass er das große, große Problem ist. Ich glaube, da ist die Aufgabe bei Chelsea ist aktuell einfach sehr undankbar. Die Entscheidung, Thomas Tuchel zu entlassen, war schon grauenhaft. Also ist die dümmste Entscheidung, die Chelsea in den letzten Jahren getroffen hat. Ich wüsste auch nicht, wer der perfekte Nachfolger wäre. Für mich, weißt du, wenn du mich fragst, wer wird Nachfolger bei Chelsea, ich bin mir sicher, die baggern und ziehen. Das ist doch der erste Name, den Bodi vorschlägt, oder?
Ja, das ist so ein Chelsea-Trainer, ganz ehrlich. Ich habe auch gehört, die brauchen keinen so einen Taktikfuchs und so weiter. Das war doch nie Chelseas Weg. Chelsea hat doch immer einfach im Fußball gespielt, ordentlich Geld ausgegeben für ihre Leute, das machen sie immer, sogar hoch 10. Aber die brauchen keinen so einen Taktikfuchs. Die brauchen einfach einen Fußball und dann halt einfach auch die, jetzt sage ich das schon wieder, aber die mentale Stärke oder auch die Abgewichstheit in irgendwie in wichtigen Spielen. Das was hat sie halt immer ausgezeichnet, auch dieses arrogante, so ein Arschlochclub zu spielen. Und das, finde ich, kommt halt bei Potter überhaupt nicht. Darum ist sie dann, glaube ich, ein ganz guter Call, oder? Naja.
Ja, also ich denke auch, aber ich glaube nicht, dass er es macht.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass es smart von ihm wäre, aber die Frage ist, wo will er sonst Trainer werden? Frank.
Ich glaube, er schielt immer noch so ein bisschen auf die Nationalmannschaft.
Das stimmt. Aber die haben noch verlängert mit der Chance.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ich wusste jetzt nicht, wie da die Vertragssituation war.
Doch, die haben ihn nach der WM verlängert. Ja.
Warum auch immer.
Ja. Nee, ich glaube, und PSG, ich bin mir sicher, dass Galtier entlassen wird. Aktuell sagen. Also, ich könnte mir vorstellen. Geht ihr denn da wirklich davon? Ich wollte eigentlich jetzt schon...
Keine Ahnung, ich wollte nur noch sagen, wer will sich denn PSG antun? Aber jetzt du.
Naja, wenn das einer kann, dann wahrscheinlich doch. Naja, whatever. Ich wollte nochmal fragen, ob ihr denn wirklich auch glaubt, dass. Also habt ihr ein gutes Gefühl? Ich hätte nie ein gutes
Gefühl. Ich glaube, ein viel besseres Gefühl, als ich gerade habe, kann ich gegen Chelsea gar nicht haben. Was nicht bedeutet, dass ich ein gutes Gefühl habe, aber ich rechne zumindest mal nicht damit, dass wir verlieren. Ich glaube, wir spielen mindestens unentschieden.
Ja, unterschreibe ich genauso. Ne? Also. Gegen Chelsea sah es nie gut aus in der Vergangenheit, aber haben wir gerade schon besprochen, wenn man gegen die Mannschaft, ob es jetzt Chelsea ist oder nicht, wenn man gegen die Mannschaft, die dann in den letzten Wochen gespielt hat, nicht mindestens einen Punkt holt, wäre schon sehr, sehr enttäuschend. Vor allem mit der ja leicht nach oben deutenden Formkurve, die Tottenham im Moment hat, sollte da eigentlich ein Punkt machbar sein.
Das stimmt schon.
Wäre auch mal cool, wenn wir einen Chelsea-Trainer aus dem Amt kicken könnten.
Das wäre sehr schön. Gerade irgendwo Potter sich ja noch gegen Tottenham entschieden hatte, wohl vor 2 Jahren
so. Im Sommer.
Das wäre besonders schön.
Glaubt ihr denn, es wäre jetzt ein Entscheidungsspiel für Potter? Also mich hat schon überrascht, dass er nach dem Southampton-Spiel noch drin geblieben
ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, die bleiben mit dem bis. Also ich glaube, das dauert noch, den rauswerfen.
Ich könnte mir vorstellen, dass er fliegt, wenn er gegen Dortmund.
Das könnte
ich. Oder zum Saisonende. Es ist halt, also es sind halt auch einfach keine Trainer auf dem Markt, außer eben Sisu. Keine Ahnung. Ich fände es einfach nur lustig, wenn er jetzt nach dem Spiel entlassen wird. Ja, genau. Ja, wir haben eigentlich prinzipiell alles besprochen. Wir schauen einfach mal, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Was sagst du eigentlich, Max? Gewinnen wir gegen Chelsea?
Nee.
Okay.
Ganz ehrlich, ich werde immer alles, was ich hier sage, ist am Ende kompletter Humbug. Darum sage ich jetzt. Sage ich, will verlieren.
Okay,
ist auch so komisch, es ist alles möglich. Ich versuche optimistisch immer zu sein, aber irgendwie, ich sehe das schon wieder.
Du bist nie Optimist.
Ab und zu schon. Ich war auch häufiger mal optimistisch in dieser Saison und bin dann immer eines Besseren belehrt worden. Darum gehe ich jetzt schon mal wieder prophylaktisch auf die Niederlagen. Sorry, okay. Guys.
Ja, geil, jetzt ist die Stimmung wieder im Keller. wir gucken einfach mal, wie es läuft. Die nächste Folge kommt, weiß ich nicht, entweder nach dem Chelsea-Spiel oder nach dem Sheffield-Spiel, müssen wir schauen. Aber bis dahin hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche.
Schön, dass du da warst, Nikolai. Ich hoffe, es hat dir auch viel Freude bereitet.
Sehr gefreut, dabei zu sein. Nochmal vielen Dank für die Einladung.
Du kommst bestimmt nochmal wieder, wenn du Lust haben solltest.
Sehr gerne. Haut mich einfach an.
Ja.
Und dann, ja, wie gesagt, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag und bis dahin, come on, you Spurs.